Atemweg. Das geht nicht mehr weg. So platt und simpel kann man eine chronische Erkrankung umschreiben. Und das stimmt ja auch. Bei vielen chronischen Erkrankungen können wir heute zwar symptomatisch eine Menge tun, heilen können wir diese aber nicht. Diese stumpfe Tatsachenbeschreibung lässt aber jede Menge offen. Wenn etwas nicht mehr weggeht, ja, dann müssen wir damit leben. Und positiv ausgedrückt, dürfen uns den Herausforderungen stellen. Die zystische Fibrose oder Mukoviszidose ist so eine Herausforderung, die Betroffene ein Leben lang begleitet. Und damit begleitet diese Erkrankung natürlich auch Behandelnde über die gesamte Lebensspanne der Patientin. Hier bei Atemweg haben wir die CF bereits in zwei Ausgaben behandelt. Einmal haben wir über die Transition, also den Übergang aus der Kinder- und Jugendmedizin in die Erwachsenenmedizin gesprochen und einmal aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Berufsleben mit CF geschaut. Die Links zu den Folgen packen wir Ihnen in die Shownotes. Heute wollen wir den Blick etwas weiten und schauen auf das Grundsätzliche. Was ist wichtig für ein Leben mit CF im Erwachsenenalter? Ich freue mich, die sich hieraus ergebenden Fragen aus zwei ganz spannenden Perspektiven beleuchten zu können. Die eine Perspektive haben Sie bei Atemweg schon hören können. Professor Carsten Schwarz, ärztlicher Leiter der Sektion Zystische Fibrose am CF-Zentrum Westbrandenburg, hat nämlich in unserer 5. Folge aus dem Dezember 2023 gemeinsam mit Professor Reinhard Fischer über die Transition gesprochen und hier aufgezeigt, was aus Sicht der Kinder- und Jugendmedizin wichtig ist. Und damit freue ich mich, Sie wieder als Gast bei Atemweg begrüßen zu dürfen.
Hallo, grüß Sie, freut mich auch sehr.
Die zweite Perspektive eröffnet uns Professor Ulrich Zissler, Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor des neu gegründeten Technologietransferzentrums für Baubiologie und Wohngesundheit der Technischen Hochschule Rosenheim im Berchtesgadener Land. Das bisher einzige seiner Art in Deutschland. Und Herr Professor Zissler ist zudem der erste Professor in Bayern, der über ein Exzellenzverfahren auf seinen Lehrstuhl berufen wurde.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Professor Zissler, ich bleib mal gleich bei Ihnen. Unsere Zuhörenden haben hier bei Atemweg, ich habe es erwähnt, schon unterschiedliche Perspektiven im Kontext Lungengesundheit kennenlernen dürfen. Aber Hand aufs Herz, Baubiologie und Wohngesundheit waren bis jetzt noch nicht dabei. Sie selbst haben Biologie studiert, im Bereich Atemwegserkrankungen Ihre Doktorarbeit verfasst, dann im Fachgebiet Molekulare Medizin habilitiert. Seit 2012 sind Sie Mitglied des Deutschen Zentrums für Lungenforschung, das ist eines der 8 deutschen Zentren für Gesundheitsforschung. Und Sie sind Privatdozent an der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum rechts der ISA an der TU München und im Fachbereich Medizin, Lungenheilkunde und Intensivmedizin am Klinikum der Philipps-Universität in Marburg. Also wirklich breit aufgestellt, viel unterwegs. Vielleicht mal ganz kompakt, wenn das möglich ist. Was macht ein Technologietransferzentrum, das Sie ja verantworten, für Baubiologie und Wohngesundheit?
Ja, ganz kurz gesagt, das Technologietransferzentrum, kurz TTZ, für Baubiologie und Wohngesundheit, wirkt letzten Endes als Brücke zwischen Atemwegsforschung und Baupraxis, zwischen Immunsystem und Innenraumluftqualität, damit Gebäude nicht nur nachhaltig sind, sondern wir auch ein Verständnis für die Auswirkung von Baumaterialien, Werkstoffen oder technischen Belüftungsmöglichkeiten auf die Gesundheit der Menschen und speziell vulnerabler Gruppen wie CF-Patienten entwickeln können. Diese TTZ-Initiativen in Bayern sind Bestandteil der Technologieoffensive Hightech Transfer Bayern und letzten Endes zielen die darauf ab, in den Regionen außerhalb der Ballungszentren ohne Hochschulstandorte Impulse für die Innovation zu setzen, Entwicklungen aus den Hochschulen in die Fläche und wissenschaftliche Erkenntnisse zu den regionalen Unternehmen zu bringen. Das heißt letzten Endes wirklich das Wissen in die Breite zu transferieren. Letzten Endes beschäftige ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen besonders mit den Auswirkungen der Innenraumluftqualität auf die Atemwege, insbesondere auf molekularer Ebene. Das heißt, welche Immunsignalwege in den Atemwegen werden durch bestimmte Baumaterialien beeinflusst und versuche dann mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen die Auswirkungen auf die Krankheitsentwicklung oder den Krankheitsverlauf durchzuführen.
Das klingt super spannend, aber auch super komplex. Und was ich aber auch sehr spannend finde an dem Projekt, da könnten wir fast einen eigenen Podcast draus machen, ist dieses Wirken in die Praxis, diese Verbindung zu suchen und nicht nur eine theoretische Grundlage zu bilden, sondern auch einen direkten Transfer. Also das ist natürlich das Optimale, wie Wissenschaft funktionieren soll. Ich bin gespannt, wie wir das heute beleuchten werden, weil das Thema Wohnen uns ja alle betrifft. Das ist ein Grundbedürfnis mit den Herausforderungen, die wir sowieso haben. Darüber werden wir gleich sprechen. Und ich darf verraten, Sie bringen noch eine Perspektive mit. Sie sind selber auch in der Selbsthilfe aktiv und damit, das darf ich sagen, wir haben darüber gesprochen, Sie sind auch selbst Betroffener. Das heißt, wir haben da auch nochmal eine sehr spannende Perspektive aus Ihrer subjektiven raus. Herr Professor Schwarz, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir sprechen über die zystische Fibrose im Erwachsenenalter. Wenn wir mal darauf schauen, was gibt's denn für medizinisch-gesundheitliche Herausforderungen für Menschen im Erwachsenenalter, die eine CF haben? Also gibt's besondere Komorbiditäten? Was ist im täglichen Management wichtig? Können Sie uns da mal so einen generellen Überblick geben?
Da müssten Sie genauso wie bei Professor Zisser sagen, aber bitte versuchen Sie sich kurz zu halten.
Bitte versuchen Sie sich kurz zu halten.
Man kann es erstmal allgemein beantworten. Wir wissen ja, dass die Mukoviszidose eine Systemerkrankung ist, das heißt eine Multiorganerkrankung und alle Organe betroffen sind. Das heißt, man könnte jetzt vom Kopf bis zur Großzehe durchgehen. Mhm. Aber ich denke, man sollte sich dann vielleicht erstmal auf die wichtigsten Organe eben fokussieren. Und das ist natürlich die Lunge. Wenn wir bei der Lunge sind, ist man auch gleich bei dem Herzen dabei. Und da passiert schon viel. Also wir wissen ja, dass sich letztendlich nicht nur jetzt aktuell vielleicht durch neue Therapien, sondern in den letzten Jahren ja schon das Krankheitsbild von einer Kinderkrankheit zu einer Erwachsenenkrankheit glücklicherweise verändert hat. Und dementsprechend, sag ich mal, spielen schon diese chronischen Veränderungen natürlich auch an der Lunge eine Rolle im Alltag. Und da geht es eigentlich gar nicht mehr nur darum, dass man eine hohe Therapielast hat, sondern die Leute mit Mukoviszidose, die Menschen mit Mukoviszidose, sie gehen eben arbeiten. Und was heißt es sozusagen, eine Einschränkung der Lunge zu haben im alltäglichen Leben? Also wir gehen so weg eigentlich von der Medizin hin, wie werden die Menschen doch im normalen Leben beeinflusst, was gut ist. Und daran hängt dann auch gleich, dass natürlich immer mehr Menschen mit CF Familien gründen, also Männlein wie Weiblein. Und das wiederum findet natürlich auch den Alltag, wo man Beruf, Familie und dann eben eine chronische Erkrankung mit der Therapie und vielleicht den Einschränkungen zusammenbringt. Und vielleicht auch noch ganz allgemein gesprochen, Vorsorgeuntersuchungen spielen in Bezug auf alle Komorbiditäten oder eben dann Erkrankungen eine wichtige Rolle. Früher hat man gesagt, Mensch, nervt doch bitte die Menschen mit Mukoviszidose nicht noch mit Vorsorgeuntersuchungen. Wir sind doch froh, wenn die erwachsen werden. Und jetzt ist es umgekehrt. Wir wissen, sehr viele, ein wirklich signifikant großer Anteil wird eine sehr hohe, irgendwann auch sogar normale Lebenserwartung haben. Und so wie es für uns gilt, gilt es eben auch für die Menschen mit Mukoviszidose, dass sie Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen sollten, um nicht nur alt, sondern auch relativ gesund im Alter zu sein. Das gilt für uns, ne? Wir sollen uns gut ernähren, wir sollen Sport treiben. Und das ist wirklich jetzt so ein Thema, was von einer ganz anderen Seite als Normalität dazukommt, aber natürlich für einen chronisch Kranken eigentlich auch eine neue Einschränkung bedeutet. Das heißt, ich habe nicht nur meine normalen Untersuchungen, sondern denke jetzt über zusätzliche Untersuchungen nach. Aber muss sagen, wir sind froh und glücklich, dass wir jetzt in dieser Lage sind, darüber sprechen zu dürfen. Das ist wirklich ganz toll. Und um nochmal auf Ihre Frage vielleicht ein Beispiel zu bringen in diesem Kontext. Die Patienten waren früher ja untergewichtig, jetzt sind zum Teil die Patienten übergewichtig, haben dann vielleicht noch einen Bluthochdruck, dann vielleicht noch einen Diabetes. Das heißt, wir reden über das metabolische Syndrom und da denkt natürlich jeder gleich an Herz-Kreislauf-Geschichten. Das heißt, das ist ein ganz zentrales Thema, was früher so gut wie nie eine Rolle gespielt hat und was jetzt mit ganz großen Schritten auf uns zukommt.
Immer wieder erstaunlich und Sie bringen es auf den Punkt, da ist der medizinische Fortschritt, den wir natürlich begrüßen und der ist das Tolle, dass die Betroffenen damit lange leben können, aber damit wachsen natürlich gleichzeitig die Herausforderungen, was aber ja gut ist und das haben Sie klar gesagt. Und Herr Professor Zissler, unsere Zuhörenden können das ja nicht sehen, aber wir sind hier auch mit Bild verbunden und Sie haben viel genickt. Gibt es von Ihrer Seite aus noch Ergänzungen?
Es war schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Kleine Ergänzungen hinsichtlich der Auswirkungen beispielsweise der jetzt verfügbaren Modulatortherapien zur Korrektur des Basisdefekts. Wir haben, wie Herr Professor Schwarz schon gesagt hat, sehr, sehr viele Auswirkungen, die teilweise durch den Modulator auch noch verstärkt werden. Das heißt, gerade die Gewichtszunahme bei untergewichtigen Patienten natürlich ein extrem erwünschter Effekt. Aber wenn wir normalgewichtige Patienten haben, kann sich das sozusagen auf die Performance auch auswirken, wenn ein Patient plötzlich, sagen wir mal, 10 bis 15 Kilo mehr mit sich rumschleppt vorne. Das ist, wie wenn sie sich einen kleinen Zementsack vorne hinbinden. Da sind sie auch eingeschränkt. Ja, da müssen wir einfach aufpassen, dass wir nicht vom Regen in die Traufe geraten und sozusagen die Atemwege unter Kontrolle bekommen einigermaßen, beim einen besser, beim anderen schlechter, und dann aber bei anderen Organen in was reinrutschen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen. Und ich glaube, da müssen wir noch ein sehr, sehr viel besseres Verständnis dafür entwickeln, wie die Zusammenhänge sind, auch beachten, haben wir uns früher extrem auf die Lunge fokussiert, jetzt vielleicht auch mehr noch den Darm, den Pankreas, die Leber mit einbeziehen und, glaube ich, auch schauen, dass wir hier ein großes Netzwerk mit den Fachärzten in diesen Disziplinen auch bilden, eine stärkere Vernetzung für die Patienten auch zusammenbringen und schauen, dass wir das wirklich ganzheitlich behandeln und eben versuchen, diesen positiven Drive, den wir durch den Modulator haben, jetzt einfach mitzunehmen und zu sagen, wo haben wir jetzt noch schwarze Flecken in der Forschung, in der Versorgung und wie können wir die gemeinsam ausmerzen? Was können wir machen? Wo brauchen wir Unterstützung? Wo brauchen die Ärzte auch die Unterstützung von den Patienten? Ich meine, letzten Endes, jeder Patient sollte die Eigeninitiative haben, auch zu sagen, ich habe das Gefühl, da und dort hakt es vielleicht ein bisschen. Und das hilft natürlich den Ärzten und den Versorgern extrem, wenn man wirklich auch auf sowas hinweist und nicht nur wartet, bis quasi mal eine Routineuntersuchung zeigt, dass zum Beispiel die Leber ein bisschen schlechter wird oder eine Darmproblematik besteht.
Kurz mal gefragt, Herr Professor Schwarz, ist dann so ein CF-Zentrum, wie das, was Sie leiten in Potsdam, ist das dann der Punkt, wo diese Fäden zusammenlaufen? Also wir werden nachher noch über die Versorgungssituation sprechen, aber müssen von da die Impulse kommen?
Genau, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir hatten gerade durch Zufall gestern mit mehreren CF-Leitern aus Deutschland eine Diskussion, die in genau diese Richtung geht. Und da haben wir bei der Diskussion festgestellt, dass es nicht bei allen so ist. Also das, was Sie fragen, ist bei uns definitiv der Fall. Und einige Zentren verstehen sich sozusagen auch zusätzlich als Hausärztin der CF-Patienten, weil sie sozusagen hier wirklich alle Fäden zusammenhalten, weil wir wissen, wenn man, sag ich mal, dieses spezifische Wissen nicht hat und dann versucht, den Menschen mit Mukoviszidose genauso zu behandeln wie uns Gesunde, dass man da sehr viele Fehler machen kann, obwohl man es gut meint. Und jemand, der schon länger in dem System arbeitet mit Mukoviszidose, weiß das auch, dass genau da die Gefahr droht, wenn jemand sich nicht gut auskennt. Und dementsprechend verstehen wir uns per se als wirklich Mittler zwischen den unterschiedlichen Disziplinen. Also sind ja nicht nur ein, zwei Disziplinen Kardiogynäkologie, sondern es spielt sogar die Onkologie eine Rolle, mittlerweile sogar die Palliativmedizin, ja, die Orthopädie, Neurologie. Und wenn wir das jedem einzelnen Patienten oder den Familien überlassen würden, in diese Abteilung zu gehen und sich selber sozusagen dort zu informieren, beraten und behandeln zu lassen, würde es ziemlich schwierig werden. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, das ist für uns alles gar nicht mehr zu leisten. Aber wir tun es seit Jahren und haben damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Und alle danken das eigentlich, weil das, was wir uns auch wünschen, unabhängig von der Mukoviszidose, ist, mit mehreren Fachdisziplinen gut zusammenzuarbeiten. Und da ist vielleicht gerade die Mukoviszidose, eine chronische Erkrankung, ein gutes Rollenmodell, wo man sich eigentlich dran orientieren kann, wie gut Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen laufen kann. Also wir haben 1 bis 2 Ansprechpartnerinnen immer in den Abteilungen und von daher haben die dann auch wieder eine Expertise über die Mukoviszidose und so können wir extrem gut zusammenarbeiten. Aber was ich gerade erwähnt habe, es gibt in Abteilungen, die sagen, nein, also die müssen sich einen Kardiologen suchen, die müssen sich eine Gynäkologin suchen und dann erstmal erklären, was Mukoviszidose überhaupt bedeutet. Und da fangen die Probleme an, ne? Und da überlässt man es so ein bisschen dem Zufall, ob jemand da Lust hat, das zu verstehen oder nicht. Von daher sehen wir uns schon ein bisschen in der Pflicht. Aber ich kann durchaus verstehen, wenn Kollegen sagen, das ist ihnen zu viel, das können sie nicht gewährleisten. Da gibt es sozusagen vielleicht 2 Modelle in der Zukunft. Ich würde mal sagen, unseres würde ich befürworten, auch wenn es anstrengender ist. Man muss da sozusagen auch ein bisschen die Kostenträger in die Pflicht nehmen, weil wir große Aufgaben übernehmen, dass das natürlich auch dementsprechend honoriert werden sollte. Mhm. Durch die Patienten wird es definitiv, aber wenn sich das auch finanziell irgendwo unterstützend auswirken würde, wäre es natürlich ein Zugewinn, weil es ja nicht nur der Arzt die Ärztin ist, sondern es geht ja um alle Disziplinen, die dort aushelfen.
Herr Professor Zissler, jetzt haben Sie das gehört, was Herr Schwarz skizziert hat. Und da ist viel Aufgabe sozusagen bei den Zentren, aber natürlich auch Verantwortung bei den Betroffenen. Und jetzt mal Ulrich Zissler als Betroffener gefragt. Wie haben Sie denn diesen Weg erlebt? Auch vielleicht die Transition. Waren Sie da engmaschig begleitet oder war das, ich muss mich schon selber kümmern, Anwalt meiner Erkrankung sein sozusagen und musste 1000 Leuten erklären, was mich umtreibt und was ich brauche?
Letzten Endes kann ich das nur unterstreichen, was Professor Schwarz schon gesagt hat. Der Patient muss sich da selber auch in gewisser Weise emanzipieren und muss eine Selbstfürsorge betreiben. Und das war bei mir damals auch so. Ich bin nach meiner Diplomarbeit nach Frankfurt für die Doktorarbeit gegangen, hatte da das Glück sozusagen auf eine hervorragende Struktur zu treffen, auf einen oder einen Doktorvater zu haben, der in der CF-Versorgung ganz weit vorne war, dem die Patienten auch extrem am Herzen lagen, so wie ich das aus München auch kannte. Und deswegen war für mich dieser Bruch sozusagen relativ leicht. Mhm. Das Zurück nach München war dann eher wieder schwieriger, eben einen neuen Behandler zu finden, da ich eben nicht mehr in die Kinderambulanz konnte, und dann zu schauen, was passt für mich. Und da muss ich sagen, war natürlich der Riesenvorteil in München, mehrere Zentren auch zu finden, die sozusagen unterschiedlich drauf zugegangen sind, das sozusagen auch unterstützt haben, diese Emanzipation des Patienten unterstützen und diese Eigenverantwortung, die man da doch aufgebürdet bekommt irgendwo von heute auf morgen, sage ich mal, doch auch handeln zu können. Aber wenn ich das so auch von Mitpatienten mitbekomme, empfinden die das teilweise schon wirklich als harten Bruch, obwohl die Ambulanzen natürlich alles tun, um das so glatt wie möglich zu gestalten. Aber wenn Sie sich vorstellen, in manchen Versorgungszentren, in manchen Städten existiert halt einfach gar keine Erwachsenenambulanz. Ja. Das heißt, die Patienten müssen in eine andere Stadt. Das ist eine komplette Umstellung. Die müssen dann plötzlich einen Weg von einer Stunde oder zwei auf sich nehmen. Von heute auf morgen waren das gewohnt, sozusagen in der Reichweite des Versorgers zu sein. Und dann plötzlich bricht das weg. Und das ist natürlich was, was neben dem Übergang ins Erwachsenenalter, diesen ganzen Geschichten, die eh schon belasten, dann dazukommend Beginn Ausbildung oder Beginn Studium, der Auszug von daheim, neuer Arbeitsplatz. Diese ganzen Thematiken, die sozusagen jeder durchmacht, die erschweren das Ganze nochmal, die kommen dazu. Und das ist wirklich wie so ein Rucksack, den der Patient zu tragen hat. Aber auch in gewisser Weise der Außenwelt gegenüber leidlos zu klagen hat, weil es letzten Endes keinen interessiert. Ja. Also die Ärzte versuchen das wirklich zu begleiten, zu unterstützen. Das habe ich auch immer so rückgemeldet bekommen von dem Mitpatienten. Habe das selber auch so erfahren, wie schon beschrieben. Aber ich glaube, hier müssen wir einfach auch schauen, wie kann man sozusagen hier auch begleiten. Und das ist was, das kann aber nicht von den Ärzten auch alleine geleistet werden, sondern da müssen auch die Fachverbände, die Patientenorganisationen unterstützen und gleichzeitig aber auch unserem ärztlichen Nachwuchs, weil das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema, die Sorgen nehmen, dass sie eben sowas aufgebürdet bekommen und das gar nicht handeln können im klinischen Alltag. Weil wir müssen ja letzten Endes auch dafür sorgen, dass die Versorgungsstruktur, die in Deutschland sehr, sehr gut ist, Gott sei Dank, dass wir die aufrechterhalten können und dass wir da eben auch schauen, wie kann dieses Miteinander zwischen Arzt und Patient noch auf eine bessere Stufe gestellt werden. Ich meine, letzten Endes ist es ein sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis. Aber wie können wir sozusagen mit diesem gesamten Netzwerk, wo ich die Physiotherapeuten beispielsweise auch mit einbeziehe, die eine sehr, sehr wichtige Rolle bei den Patienten spielen, auch als psychologische Begleiter letzten Endes, wie kann man das sozusagen noch stärken und wie kann man solche Übergänge, solche Brücke im Lebenslauf auch ein bisschen einfacher gestalten?
Ganz, ganz spannende Aspekte, die wir auch in unserer Ausgabe, als wir CF und den Start ins Berufsleben, wo wir darauf geschaut haben, diskutiert haben. Also ne, auch die Frage, konfrontiere ich in Anführungsstrichen die KollegInnen damit, wie gehe ich eigentlich damit um? Das sind natürlich ganz zentrale Fragen. Vielleicht aus Ihrer beiden Perspektiven, Herr Professor Schwarz, Sie behandeln ja auch Erwachsene im CF-Zentrum und Herr Professor Zissele, jetzt aus der Perspektive der Selbsthilfe, wo Sie sich engagieren, gibt es denn so, wir haben ja ein paar Sachen schon angesprochen, metabolisches Syndrom, natürlich die Herausforderung, wenn ich jetzt als junger Mensch in meine eigene Zukunft, in mein eigenes Leben starte, Ortswechsel und. Aber gibt es so Dinge, wo Sie sagen, die betreffen tatsächlich die Mehrzahl von Erwachsenen mit CF? Das sind so in Anführungsstrichen Standardherausforderungen? Oder jetzt aus der Perspektive des Mediziners sagen Sie ganz ehrlich, das ist eine Erkrankung, die mit so viel individuellen Dingen, Auswirkungen, mit Ausformungen zu mir kommt, da kann ich gar kein Schema F erzeugen. Also stehen Sie immer vor ähnlichen Herausforderungen oder ist jede Patientin, jeder Patient komplett individuell?
Es ist beides. Also ich glaube, es ist einerseits hochindividuell und trotzdem gibt es ein gewisses Muster, was man anwenden kann und auch muss. Sonst glaube ich, wird es zu schwierig. Und ich möchte nochmal den Faden aufnehmen, weil das genau das treffende Wort war, miteinander, von Professor Zissler. Ne? Also ich denke, wir können nur eine gute Behandlung gewährleisten, wenn wir es miteinander machen. Das heißt, die Patientin, genau wie die Angehörigen, Eltern, vielleicht auch sogar Partner, Partnerin, mit uns Behandlern zusammen. Also auch da nicht nur die Ärzte, sondern auch wieder die Physiotherapeuten, Schwestern und so weiter. Ich denke, das ist genau das Ziel. Weil ich könnte von meiner Seite ganz klar ein Muster vorgeben, weiß aber, dass zum einen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es kommen zwei Sachen bei dem Menschen mit Mukoviszidose zusammen. Das eine ist, die Erkrankungen sind unterschiedlich. Das heißt, sie sind unterschiedlich schwer. Es gibt Patienten, die sind total gesund. Ja? Also haben eine Lungenfunktion und müssen kaum irgendwelche Therapien machen. Und andere sind schwer krank. Was aber immer dazu kommt, bei jedem Menschen ist ja, sage ich mal, der Charakter, auch die Intelligenz, die Möglichkeiten, die ich habe, vielleicht sogar der dritte Faktor noch davon losgelöst, bin ich berufstätig oder nicht. Das heißt, die Dinge, das sind ja schon drei Bereiche, die können gar nicht bei allen Menschen gleich sein. Also wenn ich jetzt allen sage, pass auf, du brauchst jetzt eine Bluthochdruckmessung 24 Stunden, such dir einen Hausarzt, such dir das Gerät, würden wahrscheinlich 60% das hinbekommen. Einfach mal so geschätzt und 40% nicht. Das heißt, da sehe ich schon von der Erkrankung, der eine schafft es nicht, weil er zu krank ist, der nächste, weil er arbeitet und der dritte, weil er es kognitiv nicht hinbekommt, wie das überhaupt funktioniert. Und da sieht man schon, wir haben Muster, aber ich muss immer wieder gucken, welches Muster kann ich auf wen anwenden. Und das macht umgekehrt ja auch Spaß, dass ich nicht immer sage, hier, guck mal, ist die Schablone, mach das mal, sondern ich muss jedes Mal wieder neu gucken, funktioniert es so, wie ich das mir vorstelle und auch wie der Patient sich das vorstellt. Und das heißt doch nicht, dass es immer gleich bleibt. Das ist eben die chronische Erkrankung. Ich kann 3 Jahre super gut mit allem zurechtkommen. Auf einmal bin ich Mutter oder Vater geworden und kann deswegen auf einmal Dinge nicht mehr legen. Das andere ist, meine Krankheit ist schlechter geworden. Ich kann es nicht. Das heißt, es kommen relativ viele Punkte zusammen, die eine große Komplexität bedeuten. Das heißt, wir müssen extrem flexibel sein, genau wie die Patienten. Und ich glaube, das sich einmal bewusst zu machen, dann ist man ganz weit vorne, dass ich nicht ein Schema immer anwenden kann. Aber was ich haben muss, ich muss eine Idee haben, wem ich was zutrauen kann und welche Möglichkeiten habe ich. Das heißt, ich habe bei mir in-house bestimmte Möglichkeiten der Diagnostik. Ja, ich muss gucken, ist der Patient bereit zu fahren oder nicht zu fahren. Und auch das vielleicht nochmal ein Punkt, der schon genannt wurde. Das eine ist, es gibt nicht überall Erwachsenenbetreuung vielleicht. Umgekehrt, es gibt vielleicht direkt vor meiner Tür eine Betreuung, aber die Patienten sagen, nee, weißt du was, ich weiß, der Herr XY, der ist spezialisiert auf Diabetes und der ist 5 Stunden weg, aber ich fahre in dieses Zentrum, weil ich möchte für mich die bestmögliche Therapie haben. Das ist das, was wir aktuell auch sehen. Ja? Also mit Sicherheit gibt es zu wenige Erwachsenenmediziner, ganz klar für Mukoviszidose, aber umgekehrt muss man auch gucken, wer kann was bieten. Und da ist die Erkrankung wirklich so komplex geworden, dass es gut ist, dass es eine extrem gute Vernetzung gibt und die Leute bereit sind, sogar 4 Stunden für eine gute Betreuung sich auf den Weg zu machen, alle 3 Monate oder so.
Das spoilere ich jetzt mal für unsere Zuhörer auch Sie beiden kennen sich außerhalb dieses Podcasts und arbeiten immer wieder engmaschig zusammen. Also das zum Thema Vernetzung. Das kann ich, glaube ich, hier mal preisgeben. Herr Professor Zissler, aus Ihrer Perspektive, gibt es denn so typische Fragestellungen, die Betroffene im Kontext der Selbsthilfe, die immer wieder auftauchen? Oder ist es das, was Herr Professor Schwarz jetzt auch gerade auch skizziert hat, dann doch immer, wie Menschen natürlich so sind, immer sehr individuell?
Das ist sehr individuell, das hängt aber auch vom Lebensalter ab. Das heißt, sind die Patienten unter der Versorgung der Eltern sozusagen. Diese elterlichen Fragestellungen sind komplett andere, als jetzt der erwachsene Patient für sich stellt. Letzten Endes geht es einfach auch darum, zu sehen, dass sehr, sehr viele Patienten eben nicht wie Gleichaltrige im Augenblick erstmal leben, sondern wirklich auch versuchen, eine Perspektive zu finden, zu schauen, wie muss ich mich mit meiner Krankheit arrangieren, um sozusagen zukunftsfähig zu sein. Und wenn man sieht, wie lange Jahre die Eltern dafür verantwortlich sind, sich um die Therapien kümmern, sich um Einnahme der Tabletten, inhalieren, Termine, Medikamente, das sozusagen organisieren und diese Verantwortung dann Stück für Stück an die Kinder abgeben müssen oder sollen. Und da stellen sich oft Fragen, wie kann ich das machen? In welchem Alter kann mein Kind den Ambulanzbesuch alleine bestreiten? Wie kläre ich mein Kind über die CF auf, über die Perspektiven? Wie bringe ich das anderen bei? Wann können Kinder sozusagen das erste Mal ein paar Tage alleine auch wegfahren, diese Verantwortung für sich übernehmen? Viel wird auch gefragt, wie funktioniert das mit der CF und dem Beruf? Ja, das geht ja schon bei der Berufswahl sozusagen los, dass man eben nicht jeden Beruf wählen kann, einfach aufgrund der Einschränkungen. Aber was ist dann auch später, wenn ich den Beruf aufgrund der CF eben nicht mehr ausführen kann? Was bedeutet das wirtschaftlich? Welche Hilfen, welche Unterstützung kann ich da in Anspruch nehmen? Was muss ich da machen? Und das sind oft Themen, mit denen die Patienten dann alleine extrem überfordert sind. Und da helfen natürlich auch die psychosozialen Dienste in den Kliniken extrem unterstützend, eben solche Anträge beispielsweise zu stellen, diese Unterstützungen zu suchen. Was muss ich noch weiter beachten? Und wir von der Selbsthilfe sind eben auch immer bereit, sowas zu unterstützen oder den Leuten eben die Hilfestellungen, die sie benötigen, zu geben.
Diese Fragestellungen sind natürlich komplex. Wie spielen denn Themen Familienplanung? Also ne, wenn ich jetzt Erwachsener bin und jetzt habe ich eine chronische Erkrankung und das haben Sie ja, Professor Schwarz, eindeutig skizziert, mit der ich in Anführungsstrichen alt werden kann, also mit der ich eine Menge Leben vor mir habe. Damit habe ich ja natürlich auch andere Ideen von meinem Leben, wie ich es gestalten möchte. Gibt es denn da Dinge, jetzt aus Ihrer beiden Perspektive, wo man sagen muss, okay, klar, Familienplanung ist kein Thema, aber beachtet bitte das und das und das? Oder kommen die Menschen gar nicht mit solchen Themen auf Sie zu, weil sie sagen, ich bin mir dazu unsicher? Also holen Sie uns mal in so einen Alltag rein, welche Fragen neben diesen ganz konkreten, was mache ich mit Beruf, was mache ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, diese vielleicht so ein bisschen weicheren Faktoren, welche Rolle die spielen?
Das eine ist sozusagen die Ambulanz, die Versorgungssituation und das andere ist die CF-Community. Ganz viele Fragen werden, glaube ich, mittlerweile auch innerhalb der Community, sei es über Facebook, über Mitpatienten, über Patientenorganisationen, schon ein bisschen vorbehandelt, dass man sich sozusagen schon mal vorinformieren kann. Welche Möglichkeiten gibt's? Was kann ich machen? Was kann ich selber machen? Was sind die Erfahrungswerte der Mitpatienten? Ich meine, das ist ja der Vorteil, dass wir mittlerweile schon Patienten in den 60ern, Anfang 70er Jahren haben, die solche Fragen selber schon durchgekaut haben und viele auch schon Lösungen dafür gefunden haben. Das heißt, man muss ja nicht mehr bei Adam und Eva anfangen, sondern kann wirklich einsteigen, da wo es mich jetzt interessiert. Das heißt, Familienplanung, was muss ich da machen, welche Einschränkungen gibt's? Und dann eben, wenn ich mich entsprechend informiert habe, auf die Ambulanz zuzugehen und zu sagen, diese Thematik steht jetzt an, wie können wir das gemeinsam handhaben? Und das ist, glaube ich, immer miteinander Hand in Hand zu gehen. Da muss man auch sagen, die Versorger, die Ärztinnen und Ärzte, die sind ja quasi auch unterstützend. Das ist nicht so, wie es manchmal von den Patienten empfunden wird, so eine Art Kontrollinstanz, sondern das ist wirklich eine Einrichtung für die Patienten. Und das müssen die sich aber auch erstmal bewusst machen, dass das eben nicht dieses, ich kontrolliere die Werte und alles andere schauen wir mal, sondern dass es wirklich dazu da ist, dass die Ärztinnen und Ärzte ein wahnsinnig profundes Wissen haben, die ja sozusagen in den Zentren diese Fragestellungen auch schon sehr, sehr oft durchgekaut haben und auch die entsprechende Fachkompetenz haben und eben dann nicht nur so einen Erfahrungswert haben, sondern auch sagen können, was bedeutet das aus wissenschaftlicher Sicht, was bedeutet das für dich als Patient, was ist da zu erwarten? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dieser Erwartungshorizont quasi, dass man einfach ein bisschen in die Zukunft schauen kann, auch wenn das meistens Glaskugelleserei ist. Aber wir können einen Blick gemeinsam in die Zukunft wagen und schauen, was bedeutet das für meinen Alltag? Wie kann das Einfluss nehmen? Was bedeutet das beispielsweise für meine Therapiedurchführung, wenn ich jetzt ein kleines Kind habe? Ja? Was bedeutet das für meine Selbstfürsorge? Und das sind, glaube ich, so Themen, die extrem wichtig sind.
Herr Professor Schwarz, wir haben eben, Sie haben es erwähnt, dass es anstrengend ist, in Anführungsstrichen, aber lohnt. Jetzt ist ja nochmal sozusagen ein Potpourri von unterschiedlichen Herausforderungen. Und ich fand das sehr schön, wie Herr Professor Zissler das gesagt hat. Sie sind ja nicht die Kontrollinstanz, die mit erhobenem Zeigefinger dann da steht, aber du musst, sondern Sie begleiten ja und stehen mit wissenschaftlich evidenzbasierten Kenntnissen zur Seite, um das Bestmögliche herauszukriegen. Aber es ist ja wahnsinnig komplex. Also das ist ja psychosozial. Dienst, klar, diese Säulen gibt es, aber ich bin gerade, denke ich, so, wie kriegt man das denn auf die Reihe?
Das ist mit Sicherheit komplex, aber es ist total spannend. Also uns freut es ja eher. Es ist so ein Gewinn, dass wir darüber reden können. Von daher, da denkt man gar nicht drüber nach. Mensch, ist es jetzt komplex? Das merkt man dann vielleicht danach. Also es war schon immer so, dass wir genau eben beratend tätig waren. Und es gab ja vorher auch schon ganz viele Themen. Und jetzt kommen eben neue Themen dazu. Und das Schöne ist ja, dass man ja meistens bei den Patienten auch schon eine Verbindung und eine Beziehung über Jahre aufgebaut hat. Mhm. Das heißt, also ich kenne Patienten ja zum Teil schon seit 20 Jahren und die erstens auch sogar schon über 80 jetzt. Also selbst diese Schallmauer haben wir durchbrochen. Aber das ist natürlich total schön. Das heißt, begleitend, ich weiß ja nicht nur die Therapie von den Patientinnen oder auch zum Beispiel bei den Familien, was die Eltern beruflich machen, sondern es ist wirklich eine Beziehung entstanden. Und von daher werden wir auch richtig zu Rat gezogen, nicht nur medizinisch, sondern letztendlich auch als Lebensberatung. Und das ist natürlich spannend und total interessant. Ich kann natürlich auch sagen, wir bekommen eine Verantwortung, aber letztendlich ist es ja gut, wenn man sie vor allem nicht ausnutzt, sondern wenn man sie nutzt. Genau wie Professor Zissler gesagt hat, wir haben andere Patienten, wo wir Vergleiche ziehen können und daraus letztendlich durch Vergleiche kann man ja auch nur bestimmte unterschiedliche Wege aufzeichnen. Glaube ich, können wir sehr gut beraten, wenn wir das authentisch und ernsthaft machen. Sie haben gerade evidenzbasierte Medizin erwähnt. Klar gibt es Studien und Evidenz, aber am Ende ist es eben eine individuelle Beratung und die weiß natürlich der Patient auch enorm zu schätzen. Aber das ist das, was wir ja auch wollen. Wir wollen gucken, was ist für den Einzelnen jetzt der beste Weg. Und da geht es gar nicht darum, soll ich jetzt schwanger werden oder nicht, sondern es geht darum, okay, ich plane das und wie könnte das aussehen. Und das macht mittlerweile wirklich großen Spaß. Und ich glaube ja sogar, dass es jeder Mensch, der eine bestimmte Planung im Leben hat, ob es jetzt beruflich oder familiär ist, gerne so eine Beratung hätte. Der große Luxus vielleicht ist ja, dass die Patienten das eben haben. Das ist doch schön. Also sie haben die Möglichkeiten zu fragen, Mensch, was heißt das eigentlich, wenn ich schwanger bin und in der Schwangerschaft? Also es gibt ja ganz viele, sag ich mal, gesunde Frauen, die das auch gerne hätten. Ja. Ich weiß noch bei mir, als ich irgendwann das erste Mal Vater wurde, dachte, irgendwie werden ja alle irgendwann mal Eltern, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was das bedeutet und hätte mir ja mal vorher jemand sagen können, was schlaflose Nächte bedeuten. Das hat bestimmt jemand gesagt, nur man hört nicht zu. Und das ist ja wirklich ganz toll, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, wir sind wirklich nicht nur als Ärzte, Ärztin, Berater oder unterstützen, sondern wirklich auch, ein Partner in dieser Beziehung. Und diese Rolle, glaube ich, die ist ja eine ganz bewusste Entscheidung von uns auch, weil wir eben chronisch kranke Menschen begleiten. Da gehört es voll mit dazu. Und das ist natürlich ein Gewinn für beide Seiten. Das heißt, wir selber ziehen ja extrem viel Energie auch daraus. Ne? Ja. Also man hört ja selten von Kollegen, Mensch, ja, das hast du ja mal toll gemacht, sondern mit den Patienten gegenseitig. Also viele Patienten sagen, Mensch, es hat mir gut getan, dass ich heute hier war. Ja, und dann war es vielleicht eine Viertelstunde Gespräch. Und daraus ziehen wir natürlich als Behandler auch ganz viel Energie. Das heißt, es wird vielleicht komplexer, aber es ist ein absoluter Gewinn, muss ich sagen. Ja, also das hat eher einen positiven Aspekt, diese Komplexität, als einen negativen. Aber das ist natürlich meine persönliche Meinung, muss ich sagen.
Ja, ja. Ich muss mich gerade erinnern an die Folge Nachwuchs in der Pneumologie. Da haben wir über viele Herausforderungen gesprochen, dass die Pneumologie auch so einen nicht ganz leichten Stand hat, wie man sie kennenlernt. Ich habe auch das Gefühl, das war gerade wirklich ein positiver Werbeblock, zu sagen, lasst euch ein, es lohnt sich. Also Herr Professor Zissler nickt auch ganz, ganz stark. Vielleicht bleiben wir da ganz kurz. Die Frage hatte ich eigentlich auch ein bisschen auf der Zielgeraden, aber weil wir dabei sind. Herr Professor Zissler, Sie haben es gesagt, die Versorgungssituation in Deutschland ist gut. Es wird ja unheimlich viel kritisch aufs Gesundheitssystem, auf die Versorgung geschaut und wir haben da wahnsinnig große Herausforderungen. Die können wir jetzt in der Tiefe gar nicht diskutieren. Bleiben wir bei der CF. Also wie ist die Situation? Und Sie haben gesagt, sie ist gut. Was finden Sie gut und wo müssten wir vielleicht noch das ein oder andere Schräubchen dran drehen?
Die Situation in Deutschland ist gut, ja, und wir müssen einfach schauen, dass sie auch gut bleibt. Und das ist eine Verantwortung, die die Politik gemeinsam mit der Gesellschaft auch hat, die Kostenträger auch haben. Letzten Endes leben wir in einem wirtschaftlich stabilen und sozialen Land. Das muss man auch sagen. Die Patienten bekommen sehr, sehr viele Medikamente erstattet. Und wir müssen einfach sehen, dass wir in Deutschland in der CF-Versorgung mit an der Spitze sind. Und das ist nur der Struktur zu verdanken. Und das ist natürlich unseren Ärztinnen und Ärzten zu verdanken, die sich selber auch engagieren. Aber da ist sozusagen auch der andere Punkt. Wir müssen die jungen Ärzte ermutigen, den ärztlichen Nachwuchs, den wissenschaftlichen Nachwuchs, genau sich auch hier zu engagieren und CF jetzt nicht sozusagen auf dem Abstellgleis zu sehen, zu sagen, wir haben jetzt ein Modulator-Treatment, mit dem wir alle Sorgen los sind. Nein, ich glaube, die Herausforderungen gehen hier jetzt erst an, eben zu verstehen, wie verändert sich die CF, wo verlagern sich die Schwerpunkte hin, wie wirkt sich das individuell bei den Menschen aus, bei den Betroffenen aus? Und was müssen wir hier berücksichtigen? Und das sind, glaube ich, solche Dinge, da können wir auch sehr, sehr viel Synergien bilden zu Asthma, zur PCD, zur COPD, zur Lungenkrebsversorgung. Und das passiert ja in sehr, sehr vielen Zentren schon. Aber wir müssen dem wissenschaftlichen und ärztlichen Nachwuchs einfach zeigen, hier ist ein Betätigungsfeld, das wissenschaftlichen und ärztlichen Nachwuchs braucht. Und genau hier müssen wir hinkommen, dass wir eben nicht in eine Unterversorgung geraten, dass wir nicht schauen müssen, wo muss der Patient jetzt demnächst hinfahren, fährt er 5 Stunden, damit er überhaupt eine Versorgung bekommt, sondern wir müssen diese Versorgung in der Breite gewährleisten. Wir müssen schauen, dass nicht die Medikamente gestrichen werden, sondern wir müssen schauen, dass das stabil auf dem Niveau bleibt, dass die Patienten eben ihre Therapien durchführen können und nicht aus Kostenersparnisgründen dann verzichtet werden muss auf notwendige Medikationen beispielsweise. Und das darf eben nicht sein, dass Patienten, die sozusagen nichts für ihre Erkrankungen können, letzten Endes bestraft werden, weil sie einen höheren Bedarf haben.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtig, zentraler Punkt. Und ich finde es aber auch sehr ermutigend, wie Sie auf das System schauen und erstmal sagen, wir haben was Gutes und wir können aber auch was daran tun, dass es gut bleibt. Der Nachwuchs wieder motiviert, Herr Professor Schwarz, aus Ihrer Perspektive. Wie schauen Sie auf die Versorgungssituation in Deutschland und was gäbe es, wo Sie sagen, da dürfen wir ein bisschen dran drehen, um so gut zu bleiben?
Ja, also ist schon ein schwieriges Thema. Also jetzt nicht nur in der CF-Versorgung, sondern allgemein. Es geht um Nachwuchs, es geht Fachkräftemangel, ist ja das Stichwort. Ne? Betrifft ja wirklich viele Bereiche, nicht nur die Medizin. Aber jetzt bezogen auf die Mukoviszidose sehen wir schon, dass extrem viele Kolleginnen in Rente gehen, die einfach sehr erfahren sind. Das heißt, sie nicht nur 1-2 Jahre, sondern wirklich Jahrzehnte Erfahrung haben und vor allem ein Krankheitsbild noch versorgt haben, was sehr komplex war, mit sehr schwer kranken Patienten. Jetzt ist es so, wir haben ja gerade über Vorsorge geredet, es kommen neue Erkrankungen dazu. Aber wir haben ja nach wie vor Themen wie zum Beispiel Bluthusten, Pneumothorax, was aber viel seltener geworden ist. Das heißt, es gibt immer weniger Leute, die diese Komplikationen, also gar nicht die Komorbiditäten, sondern die Komplikationen beherrschen und kennen. Das heißt, da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Das sehe ich, dass ich Anrufe von Kolleginnen kriege, die sagen, oh Mensch, ich habe jetzt einen Patienten, der hat ganz heftig Bluthusten, was mache ich denn da? So einen Anruf hätte ich früher niemals gekriegt oder nur sehr, sehr selten. Das heißt, da müssen wir daran arbeiten, dass selbst auch die Kollegen, die im Thema drin sind, weiter erfahren bleiben. Aber noch mal mehr natürlich auch junge Leute eben letztendlich ja unterstützen, motivieren, sich für Mukoviszidose zu interessieren. Und ich denke, da muss jeder einzeln bei sich in den Abteilungen erstmal dafür sorgen, dass dieses Thema präsent ist. Also ich kann nur hier von unserem Zentrum aus sprechen. Wir haben eine sehr junge Universität hier. Mukoviszidose ist im Curriculum sozusagen eingeführt. Wir haben die meisten Doktoranden, weil die das Thema so spannend finden. Das heißt, es ist möglich. Und so kann natürlich jeder versuchen auf unterschiedliche Art und Weise, ob es auch in der Pflege ist zum Beispiel, dieses Thema mit reinzubringen oder in der Physiotherapie in die Klinik mit reinzubringen. Das ist erstmal sozusagen ein Schritt, der jeder eigentlich machen kann, der ein CF-Zentrum oder eine CF-Ambulanz führt. Das andere ist natürlich über die Fachgesellschaften, die Themen weiter auch in die Fachgesellschaften zu bringen. Das heißt zum Beispiel in die Deutsche Pneumologische Gesellschaft, dass da immer wieder das Thema lanciert wird. Das machen wir. Das Gleiche auch in der GPP, also für die Pädiater, für die Kinderärzte. Und so, denke ich, ist es so ein stetiger Tropfen, der den Stein hüllt, dass man da rankommt. Aber es ist für alle Bereiche schwer. Wenn ich mich aber mit den Leuten jetzt unterhalte, es gibt Nachwuchs, aber es gibt zu wenig Nachwuchs im Erwachsenenbereich. Das ist der Punkt. Und dieser Bereich wächst ja enorm. Seit 2011 haben wir mehr Erwachsene als Kinder. Das heißt, dieser Bereich, der muss gestärkt werden, zumal dort die Komplikationen und Komorbiditäten eben am größten sind. Die Kinder mittlerweile, muss man sagen, sind super gesund. Nicht, dass sie keine Versorgung brauchen, aber es ist eine ganz andere Nummer, da geht es viel auch um die Eltern, geht es viel um Prävention und trotzdem Therapie machen, obwohl das Kind gesund ist. Aber bei den Erwachsenen, also da muss man jemanden für begeistern. Aber ich glaube, die Leute müssen einfach sich trauen, auf die Menschen zuzugehen. Also uns ist in den letzten Jahren immer wieder gelungen, in den Kontakt mit jungen Kollegen die Mukoviszidose denen sozusagen nahezubringen, ob es über Praktika ist, Hospitation, und sagen, wow, das ist ja ein tolles Team hier. Also wer einmal drin ist in der CF, der will eigentlich nicht mehr raus. Das heißt, das Entscheidende ist, man muss die Leute irgendwie in dieses Team bringen und dann sind sie eigentlich, sage ich mal, infiziert. Und da sind wir selber einfach gefordert. Und ich glaube, das ist gewinnbringender, als wenn man immer wieder auch Ausschreibungen macht und hier gibt es einen Preis zu gewinnen bei der Mukoviszidose, auch gut. Aber ich glaube, dieses Infizieren, das ist der beste Weg.
Ja, dann mache ich jetzt hier im Podcast mal Werbung, nutze ich das mal. Sie haben das ja wunderbar leidenschaftlich gemacht. Also für alle, die vielleicht im universitären Rahmen noch überlegen, man kann Best Practice sich das mal anschauen, wie man Teams motiviert für die Mukoviszidose. Also es geht und es ist, Sie haben es gesagt, es ist natürlich dann die Leidenschaft und das Thema verdient es aber ja auch, weil es ein wichtiges und spannendes Thema ist und ich finde, das haben Sie beide ganz klar gezeigt. Sie begleiten ja Menschen dann auch wirklich über eine lange Spanne. Das gibt ja auch ganz viel zurück. Und das habe ich eben auch noch in den Zwischentönen gehört, Herr Professor Schwarz. Vielleicht können wir beim nächsten Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie auch mal dafür sorgen, dass sie sich gegenseitig auch mal loben. Dass auch mal Kollegen und Kolleginnen kommen und sagen, Mensch, das hast du gut gemacht. Genau, und einen kleinen Gedanken, das haben Sie auch gesagt, mit der Evidenz basiert. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Evidenz basiert ist ja auch Ihre Erfahrung. Wir haben ja unterschiedliche Evidenz gerade. Das bedeutet ja nicht nur großflächige randomisierte Studien, sondern natürlich hat Carsten Schwarz mit dem, was er tut, eine Evidenz. Das vergisst man manchmal bei diesem Wort. Das vielleicht noch als kleine Seitenbemerkung. Ne?
Natürlich spielt er eine große Rolle und da muss man sagen, da ist die Mukoviszidose extrem gut. Wir haben mehrere S3-Leitlinien, das heißt das höchste Niveau der Evidenz herausgebracht, mehrere von diesen Leitlinien geleitet. Aktuell haben wir eine zu Diabetes, eine zu Modulator-Therapie, da sind wir auch Vorreiter. Das heißt, es ist nicht nur nett und kuschelig in so einer CF-Ambulanz, sondern es ist wirklich hoch innovativ. Also wir sind wirklich am Puls der Zeit der Medizin. Wir machen Telemedizin, wir haben MRT der Lunge als erste in ganz Deutschland eingeführt mit dieser Erkrankung. Also sind bei ganz vielen Faktoren, auch wenn es jetzt um sage ich mal, Gentherapie der Zukunft geht, da sind wir voll in der Forschung mit drin. Das heißt, auf der klinischen, auf der transnationalen und auf der Basisforschungstherapie sind wir voll dabei. Das heißt, für jeden ist eigentlich was dabei. Und dann haben wir zusätzlich noch sehr freundliche, nette Teams. Also wo findet man wirklich so eine Verbindung? Und von daher ist es jetzt nicht nur so, wir erzählen, wie toll wir sind, sondern es ist wirklich ja auch schwarz auf weiß zu sehen, was wir in den letzten Jahren erreicht haben. Das muss man wirklich sagen. Und da ist die Mukoviszidose wirklich ein Role Model. Also nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit. Also man andere seltene Erkrankungen sieht und hört, die beneiden uns um das, was wir in den letzten Jahrzehnten geschafft haben. gemeinsam, muss man sagen. Und das ist wirklich toll. Und das kann man nach außen tragen. Und auch wenn jemand nicht in das Thema rein will, kann er trotzdem von uns Dinge kopieren und kooperieren. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, was man schwarz auf weiß sehen kann, was wir alle gemeinsam mit den Patienten in den letzten Jahrzehnten erreicht haben.
Super spannend. Und Herr Professor Zissler hat wieder viel genickt. Ich sehe das hier auf meinem Bildschirm. Und das unterstreicht ja die Richtigkeit dieser Aussage. Jetzt springen wir mal und in die Vielfältigkeit. Und wir haben über Bau- und Wohngesundheit gesprochen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Professor Schwarz, in der Vorbereitung des Podcasts, habe ich dieses Wort so tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und Herr Professor Zissler, das ist, ich habe es gesagt, wir könnten in der Tiefe eine eigene Folge darüber zu machen, weil es ja so vielfältig ist. Fangen wir mal mit Basisfragen an. Also, wir leben in einem Bauwerk, was irgendwie gebaut ist. Dort kommt die Umgebungsluft rein, die ich ja nur bedingt beeinflussen kann. Jetzt mal ganz basic. Was ist denn für jemanden, der CF hat, grundlegend wichtig, wenn wir jetzt auf den Kontext gesundes Wohnen schauen, auf einen Wohnraum schauen, der vielleicht die Lage jetzt nicht noch zusätzlich verschlimmert oder belastet?
Letzten Endes haben wir ja über die letzten Jahrzehnte schon Hygienerichtlinien entwickelt. Leitlinien sind da, die sich aber hauptsächlich sozusagen mit der Umwelt, mit Verhaltensweisen beschäftigen und man ganz oft diese Gebäudehüllen quasi als gegeben genommen hat. Und das ist was, was eben nicht der Fall ist, sondern das ist was, wo wir sehr, sehr viel Forschung reinstecken müssen, um zu verstehen, welchem Patienten, welchem Menschen nützt oder schadet welche Gebäudehülle. Und da gibt's natürlich Vor- und Nachteile bei den ein oder anderen Materialien. Und das sind eben diese Themen, die wir hiermit beleuchten wollen. Und das im Sinne eben der Patienten. Letzten Endes, wie Sie eingangs sagten, bin ich Direktor des Technologietransferzentrums für Bau, Biologie und Wohngesundheit. Und das Bayerische Kabinett hat dieses TTZ aus gutem Grund eingerichtet, nämlich, dass wir genau diese Forschungsarbeit leisten können. Und ein Spruch, den ich so in den letzten 1,5 Jahren geprägt habe, für mich hört Barrierefreiheit eben nicht bei der Rollstuhlrampe auf, sondern sie fängt eigentlich bei der Atemluft an. Ja, jedem Menschen steht eigentlich das Recht zu, diese Luft zu atmen, die er braucht, und die sollte möglichst schadstofffrei sein und ihn nicht kränker machen, als er sowieso schon ist. Und das sind eben Themen, die wir hier eben mit beleuchten wollen. Wir haben versucht, eben diese Bedeutung von Innenraumluftqualität, Innenraumumweltqualität für die Menschen mit Mukoviszidose unter anderem auch in den Fokus zu nehmen. Insgesamt auch Prädispositionen, das heißt auch Patienten mit Allergien, mit Asthma, mit COPD, mit Lungenkrebs. Das sind alles Themen, die miteinander spielen, natürlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Haben wir jetzt zum Beispiel bei CF diese Komplikation, sage ich mal, dass 30-50% sensibilisiert sind auf Aspergillus. Das heißt, wir müssen schauen, wie schützen wir eben diese Patienten davor, dass Schimmelpilz in den Wohnräumen Einzug hält? Welche Maßnahmen müssen wir da einleiten? Welche Materialien können wir da hernehmen? Welche technologischen Lösungen können wir auch hernehmen? Richtung Gebäudelüftung zum Beispiel gedacht. Ja, wie kann ich ein Gebäude, das sozusagen im Moment eine Problematik hat, technologisch so aufrüsten, dass es bewohnbar ist für Patienten, dass wir eben genau nicht diese Thematiken haben oder dass man zum Beispiel weiß, welche Farben sollte ich verwenden, welche Wandfarben haben Emissionen, die mir jetzt nicht unbedingt zuträglich sind. Ich meine, jeder von uns hat seinen Geruchssinn, sagt, okay, das riecht jetzt nicht besonders gut. Ja, das ist so ein erstes Anzeichen, dass es vielleicht nicht so dolle ist für die Lunge. Aber auf der anderen Seite gibt's auch unsichtbare Gefahrenstoffe, Schadstoffe, die wir so gar nicht einschätzen können. Und das sind eben Thematiken, die wir aufgreifen wollen. Wir haben jetzt auch eine kleine Broschüre geschrieben, extra für die Patienten. Was muss ich beachten, wenn ich eine Wohnung zum Beispiel saniere? Was muss ich beachten hinsichtlich Schimmel und Feuchtigkeit? Was muss ich beachten Richtung Kohlendioxid und schlechte Belüftung? Was muss ich beachten Richtung Luftschadstoffe und Reizstoffe? Also, dass man sich vielleicht vielleicht nicht noch einen Raumduft quasi reinstellt, wo man weiß, dass es nicht gut für die Atemwege ist. Die meisten Leute machen es aber trotzdem, weil es einfach von der Werbung so impliziert wird. Und das sind eben Themen, worauf man einfach hinweisen muss, ein bisschen sensibilisieren muss und das Verständnis bei den Patienten eben auch schulen muss.
Und wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch, selbst wenn ich keine CF habe, schadet mir das ja nicht, sondern im Gegenteil. Also eine gute Atemluft, Sie haben es gesagt, damit fängt Barrierefreiheit eigentlich an. Also das im Hinterkopf, Sie haben gerade gesagt, es gibt die Broschüre. Vielleicht können wir in den Shownotes auch einen Link, wenn man die runterladen kann, dazu reinlegen, in die Shownotes reinpacken. Das sind Dinge, die ich selber machen kann. Ich renoviere eine Wohnung, ich gucke vielleicht auch beim Aussuchen der Wohnung, im Hinterkopf natürlich angespannter Wohnungsmarkt, je nachdem, wo ich bin, bin ich froh, überhaupt eine Wohnung zu kriegen. Also das sind ja alles so Realitäten. Aber ich habe ja so Möglichkeiten. Wenn Sie aber sagen, was die Materialien angeht, also wie ich ein Gebäude gestalte, wie ist denn da Ihr Gefühl der Awareness, der Antizipation dessen, dass Menschen sagen, okay, bevor wir jetzt ein Gebäude bauen oder wenn wir ein Gebäude grundlegend renovieren, achten wir auch darauf. Also meine Subjektive wäre, ja, es gibt diese Umweltauflagen, jetzt sollen wir auch noch das machen und jenes machen und dass das so ganz hinten überfällt. Aber vielleicht ist die Realität ja eine andere.
Ich glaube, das Bewusstsein für genau diese Thematiken, wie auch die Nachhaltigkeitsthematiken, steigt bei den Menschen, bei der Bevölkerung und auch damit bei den Patienten. Und ich glaube, wenn man hier noch mehr informiert, wenn man mehr Wissen anbietet, dann kann man sich vielleicht auch Gedanken drüber machen, was wäre meine ideale Wohnumwelt? Wie kann ich mir sozusagen was Gutes tun daheim? Wie kann ich einen Bestandsbau beispielsweise so aufrüsten, dass es mir noch zuträglicher ist. Aber das geht schon los bei ganz allgemeinen und alltäglichen Dingen. Einfach mal zu kontrollieren, wie ist die Raumluftfeuchtigkeit in meiner Wohnung? Wir wissen, eine zu hohe Luftfeuchtigkeit fördert Schimmel- und Bakterienwachstum. Zu niedrige Luftfeuchtigkeit trocknet die Schleimhäute aus und erschwert die Sekretmobilisation. Da müssen wir einfach schauen, wenn wir solche Parameter schon mal ein bisschen andenken und eine Awareness dafür schaffen, dass der Patient sagt, okay, ich stell mir mal so ein kleines Gerät in mein Schlafzimmer beispielsweise rein und schau, was passiert da so untertags? Ich meine, die meisten Geräte sind in der Lage, das auch aufzuzeichnen. Dann kann man da mal schauen und dann kann man auch sagen, vielleicht sollte ich da mal was verändern. Zweite Sache ist zum Beispiel die Temperatur. Ja, wir müssen sozusagen eine optimale Komfortzone bei der Temperatur auch für unsere Patienten schaffen. Und die liegt nun mal irgendwo zwischen 20 und 23 Grad im Innenraum. Das heißt, wir sollten nicht viel drüber oder drunter sein. Und das sind auch Themen, dass eben diese extremen Temperaturen das Atmungssystem und die Schleimviskosität belasten können. Ich meine, bei den Außenbedingungen, Hitzestress, das hinterfragt keiner mehr. Da weiß jeder, an heißen Tagen sollte ich mich schützen, sollte mehr trinken, sollte mich vielleicht mehr in kühleren Räumen aufhalten. Aber das sozusagen auf den Innenraum zu übertragen, zu sagen, es ist vielleicht nicht gut, wenn jetzt mein Schlafzimmer 28 oder 30 Grad hat, ist das vielleicht auch was man andenken sollte. Und zusätzlich halt Faktoren wie Allergenbelastung, wie bakterielle Bioaerosole, dann als technische Lösung der Einfluss der Luftwechselrate in den Gebäuden. Das sind natürlich Themen, die hier sehr, sehr stark mit reinspielen, die aber auch nur über eine Vernetzung von uns mit den Ärzten auch wieder nach außen kommuniziert werden können.
Wenn ich das jetzt höre und denke daran, dass Allergien, die in den Atemwegen ja auch eine große Rolle spielen, dass eine Konifizierung von einem Asthma auch darauf zurückzuführen ist, dass wir so viele Noxen in der Atemluft haben, dass es gar nicht die einzelne Polle ist, aber die Kombination von der Menge Stoffe, die nun mal in der Atemluft sind, die kannten wir in unserer menschlichen Entwicklung nicht. Das ist neu. Wie wichtig ist denn dann so ein Punkt zu sagen, frage ich mal die PatientInnen auch nach, wie leben die eigentlich? Achten die zum Beispiel auf eine Raumtemperatur? Kümmern die sich um die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung? Spielt das auch in der Beratung im Zentrum eine Rolle?
Ja, also erstmal mega cooles und wichtiges Thema, ne? Total spannend und zumal natürlich die ABPA, also die allergische bronchopulmonale Aspergillose, mein Hauptforschungsgebiet ist. Also super gut und das ist natürlich ein Riesenthema, also für uns alle Menschen. Ne? Es wird immer heißer im Sommer, es ist im Krankenhaus heiß, also es ist nicht nur zu Hause, sondern auch im Krankenhaus ein Riesenthema. Also im Krankenhaus sind ja die Leute, die wirklich krank sind, die angeschlagen sind. Geht für alle Menschen, meistens sind ja auch älter, die Leute, die im Krankenhaus sind. Aber gerade mit einer Lungenerkrankung weiß jeder, wenn es auch noch warm ist, ist das Atmen noch anstrengender. Von daher ist dieses Thema für die Klinik ein ganz großes Thema. Und es gibt kaum Krankenhäuser, die das gut umgesetzt haben in Deutschland. Da haben wir also einen riesen Investitionsbedarf. Und das Thema spielt aber auch in der Beratung in der CF-Ambulanz ein großes Thema. Wir haben dazu eine Untersuchung gemacht, schon vor Jahren, wollten wissen, wer kriegt denn mehr Allergien und wer kriegt häufiger Exazerbationen und häufiger eben diese allergisch-bronchopulmonale Aspergillose. Und da haben wir allein räumlich gesehen, ich glaube, es waren damals über 1000 Patientinnen, die wir involvieren konnten in Deutschland. Und da haben wir eben die ländliche Region, Kleinstadt und die Großstadt uns angeguckt. Und da ist ein ganz klarer Schiff zur Großstadt, zu den Leuten, die eben in der Stadt wohnen und man denkt, ja, wo kommt denn da der Schimmelpilz her? Man weiß es schon ein bisschen von früher, von diesen Asthma-Studien, wenn die Leute am besten auf dem Bauernhof groß geworden sind, dann sind diese ganzen Allergien groß geworden, entwickeln weniger Allergien. Hier ist es aber so, dass ein ganz starker Zusammenhang eben mit den Räumlichkeiten in der Großstadt ist eben für die häufigeren Exazerbationen und auch eben für die Allergien und die ABPA. Das ist erstmal so ganz spannend. Von daher spielt es absolut eine Rolle. Und wo man auch sieht, dass es eine Rolle spielt, die meisten Atteste und Bescheinigungen, die ich ausstellen muss oder auch ärztliche Stellungnahmen, sind aufgrund von Schimmel in der Wohnung. Das ist so häufig und der Vermieter sagt immer, du hast ja dein Fenster nicht oft genug aufgemacht, deswegen bist du schuld für den Schimmel bei dir im Bad oder im Wohnzimmer. Und dann sagt er, na gut, ich lasse das mal drüber streichen, dann ist alles gut. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass beides nicht stimmt. Also ich kann nicht einfach über Schimmel drüber streichen, dann ist er weg, der ist dahinter weiter vorhanden und die Leute atmen es ein. Und sag ich mal, für den Gesunden ist es jetzt auch nicht so toll, aber gerade für Menschen mit Mukoviszidose ist ein Riesenthema, weil das ist ein Risikofaktor, wenn ich den ganzen Tag Sporen von Schimmelpilz einatme. Von daher sind wir ganz schnell dabei, auch mit Juristen und medizinisch eine Lebensgefahr zu attestieren, weil das ist genau der Fall. Wenn ich da wirklich eine schimmelige Wand habe, wo ich mich viele Stunden aufhalte, ist das definitiv nicht gesund. Und da sind wir jetzt eigentlich so ein bisschen auch bei der Entwicklung, wie werden Häuser und Wohnungen gebaut. Das ist eine tolle Entwicklung, dass wir Niedrigenergiehäuser haben. Aber genau die, die haben ganz häufig gar keine Lüftung. Da steckt dann sozusagen alles im Raum drin und da entsteht häufig mehr Schimmel, weil die eben nicht gut belüftet sind, weil alles sozusagen in diesen Räumen gehalten wird. Also von daher kann ich nur sagen, es ist ein durchgängiges Thema, dass wir darüber reden, wie die Patienten zu Hause wohnen und leben. Das hat jetzt nicht nur was mit Schimmel zu tun, sondern allgemein auch mit den Räumlichkeiten in Wärme und Kälte, was gerade schon genannt wurde. Da geht es natürlich auch um Zimmerpflanzen. Das haben wir früher auch schon gehabt, dieses Thema. Aber jetzt ist wirklich diese Sanierung. Wie kann ich das denn selber beeinflussen? Das ist einfach für jeden Menschen ein Thema. Aber erst recht mit dieser chronischen Erkrankung, deiner Lungenerkrankung, spielt es eine immer wichtige Rolle. Und wenn man genauer hinguckt, gibt es eben noch viel mehr Faktoren, die wahrscheinlich stark die Lungenerkrankung beeinflussen, was wir noch gar nicht wissen. Eben viel, viel mehr andere Stoffe, die mit Sicherheit eine Noxe für die Lunge darstellen. Aber man muss natürlich erstmal dem Hauptpunkt anfangen. Der ist offensichtlich, selbst da ist es noch nicht gut genug, muss man sagen. Von daher ist es ein Thema, was jetzt erst ins Rollen kommt und wirklich super wichtig ist. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es hier angesprochen wurde aufgrund der Expertise von Professor Zissler. Also kann man nur beglückwünschen. Und da müssen wir wirklich in der Zukunft viel für machen und überhaupt erstmal gucken, wo stehen wir da eigentlich. Ne? Also erstmal ganz viel Evaluation und dann im nächsten Schritt, was kann man tun mit leichten Schritten. Aber die ersten versuchen schon, die Raumluft zu verbessern, kaufen sich auch, sag ich mal, Raumluft-Austauschgeräte. Da muss man dann auch natürlich beraten, welche sind gute und schlechte. Da gibt es ja tausende von Geräten, ein Riesenmarkt. Aber da ist ein großer Handlungsbedarf, der extrem wichtig ist, der aber, glaube ich, sehr dankbar aufgenommen werden wird.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, da passiert gerade viel. Und dann würde ich das mal nutzen als so kleine Frage mit der Glaskugel, Herr Professor Zissler. Wenn wir in 5 Jahren diesen Podcast aufnehmen, worüber reden wir dann, wenn wir auf Baubiologie, wenn wir auf Wohnraumgesundheit schauen?
Ich glaube letzten Endes immer noch über dieselben Themen, weil ganz ehrlich, wir können es gar nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es brauchen, abarbeiten. Mhm. Wir können nicht neue Daten schaffen. Es gibt gesetzliche Richtwerte, Richtlinien, die wohl bewusst gesetzt sind, aber da ist oft sozusagen eine große Statistik dahinter, aber relativ begrenzte Datensätze nur. Und das ist eben das, was fehlt, dass wir das evidenzbasiert machen können, dass wir die Daten erheben, dass wir Studien dazu durchführen, welche Stoffe, welche Quellen sind wirklich bedenklich für die Gesundheit, was müssen wir machen, um die Situation zu verbessern, wie können wir die Patienten unterstützen, wie können wir die allgemeine Bevölkerung unterstützen? Mhm. Das geht jeden an. Keiner möchte irgendwo wohnen, wo es der Gesundheit abträglich ist, sondern jeder möchte im bestmöglichen Umfeld wohnen. Und da muss man einfach schauen, Stück für Stück, wie kann man dieses Mosaik, dieses Puzzle zusammensetzen, jeden einzelnen Baustein heranziehen. Und wenn Sie sehen, die CF, die hat sich auch in den letzten 80 Jahren extrem entwickelt, die Behandlungsmethoden, die Versorgungssituation, und genau so wird es da auch sein. Dass wir das Wissen, das wir generieren, das wir teilweise auch schon haben, entsprechend zusammensetzen können und dann eben Konzepte entwickeln können, was ist für welche Bevölkerungsgruppe, für welche Erkrankungsgruppe zuträglich und was sind die Grenzen für die allgemeine Bevölkerung, die wir in jedem Fall einhalten müssen.
Da ist noch ein bisschen was zu tun, Sie haben es gesagt, aber es wird spannend und die Erkenntnisse sind ja da, die gehen ja jetzt nicht mehr weg und Sie werden natürlich mit Ihrem Zentrum auch weiter dafür sorgen, dass es eine Menge gibt. Herr Professor Schwarz, wie schauen Sie denn in 5 Jahren, wenn wir uns nochmal zum Podcast verabreden, auf die Behandlungssituation in Deutschland, auf CF bei Erwachsenen, auf das Thema, was wir heute besprechen?
Also es gibt ja ganz viele Schichten, muss man sagen. Und wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann sieht man, dass die Mukoviszidose ein Feld ist, was sehr dynamisch ist. Also es ist sehr anpassungsfähig, es sind sehr viele aktive, motivierte Menschen auf Patientenseite und auf Behandlerseite da. Von da wird es sich weiterentwickeln. Man weiß ja nie, wohin sich Dinge entwickeln. Ist ja auch nicht nur von uns Menschen, sondern auch, wie gesagt, von den Umständen, also hier bezogen auf das Klima abhängig. Aber natürlich bei der Mukoviszidose im Gesundheitssektor sind natürlich auch von den Geldgebern, das heißt von den Krankenkassen. Also es sind viele Faktoren. Aber es wird sich weiterentwickeln und dadurch, dass wir gut vernetzt sind, werden wir, denke ich, gute Strategien entwickeln, einfach mal ganz allgemein gesprochen, um diese ganzen Themen, die auf uns zukommen, die auch schon da sind, zu bearbeiten. Und das ist eigentlich die wichtigste Message. Also wir haben für die meisten Themen, die auf uns zukommen, eigentlich gute Instrumente, damit umzugehen. Und wir müssen eben schauen, zum Beispiel bei der Vorsorgeuntersuchung, wie wir das sozusagen an die Menschen herantragen, wann was sinnvoll ist und warum etwas sinnvoll ist. Das heißt, es ist ganz viel Informationsfluss, der notwendig ist, und Aufklärung. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt jetzt. Das ist auch bei der Umwelt so. Wenn man jetzt über Gebäude Sanierung, die Leute sagen, warum soll ich dafür Geld ausgeben? Naja, was für deine Gesundheit gut ist. Und so ist es ja auch primär unser Anliegen, das den Menschen mit Mukoviszidose zu erklären, was jetzt wichtige Schritte sind, bevor die Menschen alle älter werden, das im Vorsorgeuntersuchung noch Rolle spielen, dass trotzdem sozusagen Termine beim Arzt wichtig sind, um eben Dinge zu erkennen, bevor sie Symptome machen. Das wird immer wichtiger werden, weil geht uns selber auch so, mir tut doch nichts weh, warum soll ich zum Arzt gehen? Ja, beste Beispiel ist ja beim Diabetes, tut nicht weh, aber wenn ich hier die Komplikationen habe, wenn ich was merke, ist es zu spät. Und das ist eine der größten Aufgaben. Ne? Da sind wir Menschen einfach nicht gut zu überzeugen, wenn irgendwas nicht wehtut, ich soll irgendwas machen, was ich mir nicht vorstellen kann. Also da müssen wir geschickt sein, dass wir den Patienten natürlich auch nicht immer mehr aufbürden, um irgendwas in 30 Jahren zu erreichen, sondern wir müssen auch gucken, wo können wir eine Last nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch das gilt für die Gesamtbevölkerung, aber eben auch für die CF-Patienten. Und da können wir, glaube ich, vieles tun. Die Telemedizin zum Beispiel. Ne? Also man kann ja auch Sprechstunden doch mehr in die Telemedizin jeden zweiten, dritten Termin vielleicht bewegen. Also ich glaube, da haben wir ganz viele Möglichkeiten und vielleicht können wir ja doch auch bestimmte Therapien weglassen, jetzt mit der neuen Modulator-Therapie. Also da ist ganz viel Musik drin, wo wir, glaube ich, sehr viel erreichen können, ohne jetzt den Patienten noch mehr aufzubürden an Zeit, sondern müssen wir einen gemeinsamen Weg finden, so einen Mittelweg, um wirklich die Menschen nicht nur alt, sondern auch gesund alt werden zu lassen. Aber nochmal, wir haben die Instrumente dafür. Wir müssen miteinander reden und gemeinsam werden wir es hinbekommen, weil wir gut vernetzt sind und meistens sehr gute Lösungen gemeinsam finden. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir an die Zukunft denken.
Schöner kann man das, glaube ich, gar nicht abschließen. Und Sie leben diese Vernetzung. Ich habe es gesagt, Sie beide kennen sich sehr gut, auch eben über die Arbeit in der Community. Und vielleicht können wir ja mit dem Podcast, Herr Professor Zissler, Sie haben das Mosaik, die Mosaiksteinchen gesagt, ein kleines Mosaiksteinchen sein und ein bisschen was hinaustragen zu den KollegInnen, aber auch zu interessierten HörerInnen. Und ich sag ganz, ganz, ganz vielen Dank, Professor Ulrich Zissler, Professor Carsten Schwarz, für Ihre Zeit, Ihre Expertise. Ich habe jetzt mindestens noch 3 Podcast-Ideen wieder im Kopf, die wir in die Redaktion tragen. Aber an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Sehr gerne.
Sehr gerne auch von meiner Seite.
Das war sie, unsere letzte Folge in 2025. Und den Dank, den ich gerade an Professor Carsten Schwarz und Professor Ulrich Zissler ausgesprochen habe, diesen Dank möchte ich auch allen anderen ExpertInnen aussprechen, die in 2025 mit ihrer Expertise, mit ihrem Wissen und ihrer Zeit unsere Atemwegfolgen erst ermöglicht haben. Die einzelnen Folgen Atemweg werden inhaltlich, aber auch formativ immer gemeinsam mit unseren Gästen entwickelt. Und deshalb freuen wir uns auch für 2026 auf Ihren Input, auf Ihre Ideen für Atemwegausgaben. Schreiben Sie uns einfach an podcast.de@kesi.com. Ich bin jetzt schon auf Ihre Inhalte, Ihre Ideen gespannt. Ein großes Dankeschön geht aber natürlich auch an Sie, unsere Zuhörenden. Dank Ihnen wächst die Atemweg-Community stetig. Und ja, wir freuen uns total, Ihnen für Sie relevante Inhalte bieten zu können. Daher im Namen der gesamten Atemweg-Redaktion ein ganz, ganz dickes Dankeschön. 2025 geht zu Ende, aber wir haben natürlich schon wieder spannende Themen für das nächste Jahr in petto. Wir werden wieder beim Kongress der DGP dabei sein. Beleuchtendes Thema Asthma. In einem kleinen Atemweg-Spezial rund um den Welt-Asthma-Tag berichten vom Kongress der IRS und vieles, vieles mehr. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Jahr dabei sind und uns Ihr Ohr leihen. Kommen Sie gut aus 2025 und starten Sie ganz wunderbar in 2026. Wir hören uns.